Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Kulturindustrie, der Podcast, in dem normalerweise vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir ist heute zugeschaltet Alex Matzkeit. Hallo.
Hi Michaela. Wir sind nur zu zweit heute.
Ja, aber ich denke, wir werden trotzdem viel zu besprechen haben. Unsere Kollegen Sascha Brittner und Lukas Bawenschik können leider nicht dabei sein wegen Urlaub oder Viennale respektive, was bedeutet, dass ihr heute mit Alex und mir Vorlieb nehmen müsst. Aber ja, Grüße gehen raus an die anderen beiden.
Grüße!
Alex und ich sprechen heute zuerst über den Film Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Aber obwohl der Film 3,5 Stunden ging, circa, werden wir uns mit der Besprechung hoffentlich kürzer fassen und danach über unser Treffen in Berlin sprechen. Alex und ich haben uns gemeinsam Tick Notaro in der Urania angeschaut und hier aber auch separat dann Konzerte besucht, über die wir kurz sprechen möchten. Ja. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Wir sprechen jetzt über den Film. Kleine Spoilerwarnung. Alex und ich werden den Film derbe spoilern. Deswegen sollte euch wichtig sein, nichts über diesen Film zu wissen oder über den Ausgang der Geschichte, dann solltet ihr diese Folge nach dem Film anhören. Killers of the Flower Moon ist ein historischer True Crime Western, der in circa 3,5 Stunden die Geschichte der Osage-Morde nacherzählt. Regie führte Martin Scorsese, das Drehbuch stammt von Eric Roth und basiert auf dem Sachbuch, ebenfalls mit dem Namen Killers of the Flower Moon, von David Gran. Der Film ist glanzvoll besetzt, natürlich auch mit Langzeit-Scorsese-Kollaborateuren wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, aber auch Lily Gladstone, Jesse Plemons und Brendan Fraser sind vertreten. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und behandelt in Detailarbeit die Geschehnisse rund um die amerikanischen Osage-Ureinwohner in Oklahoma, die in den 1920er Jahren nach einem Ölfund auf ihrem Land zu den reichsten Menschen der Welt wurden. Ja, doch wo Öl ist, ist auch Verbrechen und nach werden in einer mysteriösen Mordserie Mitglieder des Osage-Stammes auf brutale Weise ermordet. Und ja, anfänglich wurden diese Morde nicht ermittelt, doch irgendwann schaltet sich das FBI ein, in der damaligen Variante, und versucht, das Rätsel um die Morde aufzudecken und rauszufinden, wer dahinter steckt. Ernest Burkhardt, gespielt von DiCaprio, beginnt eine Beziehung und später auch Ehe mit der wohlhabenden Osage-Ureinwohnerin Molly, gespielt von Lady Gladstone, deren Schwestern ebenfalls Opfer der Mordserie werden. Die Trauer bewegt Molly dazu, einen Privatermittler zu engagieren und ebenfalls herauszufinden, wer für die Morde verantwortlich ist. Ja, ich kann mich nur wiederholen, der Film nimmt sich ganze 206 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen. Alex, wir waren beide zwiegespalten nach Schauen des Films. Kannst du mittlerweile einordnen, warum es dir so ging und wie fandest du den Film generell?
Ich bin diesmal wirklich mit so einer Unschlüssigkeit rausgegangen, die mich dann anders als manchmal sonst so in die Arme des Internets getrieben hat. Und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was andere Kritiker und Kritikerinnen da so geschrieben haben. Und ich habe das Gefühl, es zerfällt das Feld sowieso irgendwie so ein bisschen in zwei Lager so. Also so richtig schlecht findet ihn keiner und finde ich ihn auch definitiv nicht. Also ich meine, Scorsese ist ein Meisterregisseur und bleibt das. Und ich finde, er hat auch, also ich meine, der ist jetzt 80 geworden dieses Jahr und hat auch in den letzten Jahren immer wieder sehr gute Filme gemacht. Also gerade Silence, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vor ein paar Jahren, der hat mich doch stark beeindruckt und natürlich ist auch hier bei 3,5 Stunden, also da gibt es genug zu gucken. Der Film ist toll gemacht, einfach technisch, ja. Und ich finde, er ist auch gut erzählt. Tolle Schauspielleistungen durch die Bank und so weiter. Also da gibt es sozusagen, an dem Film gibt es an sich erstmal nichts auszusetzen. Ich habe den Eindruck, und das ist sozusagen auch das, was mich umgetrieben hat, die zentrale Frage ist so ein bisschen, ob man ihm das abnimmt, was er sozusagen so versucht zu verhandeln in sich. Denn Scorsese erzählt diese Geschichte von diesen Osage-Morden ja, ich glaube, sehr bewusst nicht aus der Sicht der Opfer. Also er erzählt sie nicht aus der Sicht von Molly, also die Lily Gladstone-Figur, und er erzählt sie auch nicht aus Sicht des Osage-Stammes oder sowas, sondern die zentralen Figuren sind trotzdem eben Leonardo DiCaprio, der ja so ein bisschen eigentlich so ein Handlanger des organisierten Verbrechens wird, was ja eine Figur ist, die Scorsese seine ganze Karriere über interessiert hat, irgendwie von Mean Streets über Goodfellas bis hin zu The Irishman, seinem letzten Film vor diesem, und eben dahinter natürlich so der Strippenzieher, gespielt von Robert De Niro, wie heißt der, King Hale heißt die Figur, der ja auch im Grunde so eine Art Patenfigur ist. Ne? Es sind jetzt keine Scorsese-Filme natürlich, die Pate-Filme, aber trotzdem auch diese Menschen, die so hinten dran stehen, so die grauen Eminenzen. Ich glaube auch, dass das was ist, was ihn immer schon interessiert hat. Und das heißt, im Grunde zeigt er so ein bisschen, dass für mich, finde ich, dass Rassismus in den USA eben in dieser Zeit eigentlich auch eine Art von organisiertem Verbrechen war. Und das finde ich ein legitimes Interesse und ich finde, das erzählt der Film auch sehr gut. Er erzählt, wie jeder quasi da sich seine Hände drin schmutzig gemacht hat in dieser ganzen Angelegenheit. Aber bei mir und ich glaube auch bei einigen anderen Leuten, also bei all denen, die für den Film halt nicht für ein Meisterwerk halten, ist so ein bisschen die Frage, ist das das, was man, ist das die interessanteste Geschichte, die es hier zu erzählen gibt? Ist das eine Geschichte, die einen wirklich überzeugt, die Geschichte, die man auch sehen will? Und da bin ich, glaube ich, aus dem Kino gegangen und habe auch mir gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich mir wirklich 3,5 Stunden Leonardo DiCaprio angucken, wie er sozusagen mit seinen eigenen moralischen Problemen da ringt, wenn man sich doch die ganze Zeit als Zuschauer denkt, hallo, es ist ja wohl ganz klar, was hier die moralisch richtige Art ist und dass man nämlich halt einfach keine Leute umbringt, egal ob man irgendwie einen dominierenden Onkel hat oder nicht. Wie ging's denn dir?
Also du meinst mit lohnenswerte Geschichte, den Blickwinkel der Geschichte.
Ja, genau das. Also ich meine, man hätte den Film ja komplett anders auch erzählen können. Ich glaube auch, genau, dass das Sachbuch, das ich nicht gelesen habe, aber ich habe so ein bisschen mich dazu informiert, auch natürlich eine neutralere Perspektive hat und gar nicht so sozusagen so in die Psychologie der Figuren eintaucht und sich aber zum Beispiel sehr viel stärker konzentriert auf die Ermittlungen. Also das FBI, hast du ja erwähnt, war damals ganz frisch gegründet. J. Edgar Hoover wollte sich da auch einen Namen machen und hat deswegen gesagt, dass sie jetzt diese Morde da jetzt mal aufklären wollen, nachdem ja auch die Osage in Washington waren und da sozusagen für ihre Sache geworben haben. Und das wäre ja zum Beispiel, also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass man sagt, okay, vielleicht muss ein weißer Regisseur jetzt nicht unbedingt hier die Perspektive der Ureinwohner einnehmen, aber das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, die Geschichte zu erzählen. Und da hat sich ja Scorsese ganz bewusst dagegen entschieden.
Genau, man kann ja, obwohl es mittlerweile bare minimum sein sollte, zugutehalten, dass die SchauspielerInnen, die UreinwohnerInnen spielen, auch tatsächlich alle Wurzeln dort haben, dass es also authentisch war und er auch mit eng zusammengearbeitet hat oder weitestgehend eng zusammengearbeitet hat.
Ich glaube, einige sind sogar direkte Nachfolge,
genau.
Nachkommen von den damals Betroffenen. Genau.
Richtig. Und ich finde, das ist schon mal, wie gesagt, es sollte bare minimum sein, gerade im Jahr 2023. Nichtsdestotrotz ist das leider immer noch nichts Selbstverständliches. Ich stimme dir voll und ganz zu, was den Blickwinkel dieses Films angeht. Das war nämlich auch das, was mich immer wieder auf meine Uhr schauen hat lassen. Also wir beginnen den Film und kriegen in so einem Intro kriegen wir die vermeintliche Hauptfigur, also Ernest Burkhardt, also gespielt von Leonardo DiCaprio, lernen wir kennen, der ja im Grunde genommen einfach nur ein Gauner ist, so ein Ganove. Anders kann man es nicht sagen, aber es ist halt dieses klassische, wir stellen jetzt den Helden vor. Nur um am Ende festzustellen, dass es das krasse Gegenteil eines Helden ist. Nichtsdestotrotz ist das schlichtweg die Hauptfigur dieses Films. Seine später Frau dann Molly, die ist so nebendran. Also die ist so die leidende Frauenfigur im Hintergrund. Und das gilt auch, wie oft bei Scorsese-Filmen, gilt es für alle Frauenfiguren, die auch alle so super plump geschrieben sind, wenn sie überhaupt sprechen dürfen. Und da habe ich mich dann auch immer so gefragt, okay, wann kommen wir jetzt mal an den Punkt, entweder wo die Ganoven, plump gesagt, auf die Fresse bekommen für das, was sie tun, oder wo wir eine Perspektive sehen und Emotionen sehen, die nicht durch diese, ja, abgekultete, ich nenne es jetzt mal weiße Linse gesehen werden. Also wir haben dann den Gangsterfilm, dass ich mir denke, ist dieser Stoff, ist diese Geschichte wirklich der passende Moment, um wieder die gleichen Stilmittel zu verwenden und die gleichen Erzählstrukturen wie für die Gangsterfilme. Weil eigentlich sollte diese Geschichte meiner Meinung nach, oder wie du es ja eigentlich auch schon angedeutet hast, nicht aus der Gangsterperspektive erzählt werden. Weil hier wurde jetzt nicht irgendwas cool und raffiniert, da gibt es keine Heists, die es zu feiern gibt. Das sind halt einfach eiskalte Morde, die aus Habgier an amerikanischen UreinwohnerInnen begangen wurden, die auch nicht aufgeklärt wurden anfangs, bis, wie gesagt, dieser große Appell an den damaligen Präsidenten kam und sich dann Edgar Hoover da ein bisschen Prestige einholen wollte. Das hat mich irgendwie auch bei diesem Film genervt. So, also wenn ich während eines Films auf meine Uhr schaue, dann ist es meist schon mal erstmal ein schlechtes Zeichen. Ich wusste, wie lange dieser Film geht, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, Leute, wann sind wir hier fertig? Und auch bis zum Schluss hin ist DiCaprio, die Figur von DiCaprio, die Hauptfigur. Sein Leiden, seine moralische Zerrissenheit, seine vermeintliche, steht im Mittelpunkt. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ey, warum? Warum braucht es das denn? Also ich finde, da ist diese große Diskrepanz und vielleicht hast du das ja auch so wahrgenommen, die große Diskrepanz zwischen extremer Detailtiefe und dem Versuch, eine historische Akkuratheit zu erlangen. Er nimmt sich Zeit, er zeigt Opfer und führt das alles so ein bisschen ein, auch mit so super intensiven, detailreichen Slow-Motion-Aufnahmen etc., um dann aber trotzdem auf eine Art immer wieder am eigentlichen Ziel oder das eigentliche Ziel, was die Linse haben sollte, vorbeizufilmen. Und das fand ich so kurios.
Aber fandst du denn, dass er die Gangsterhaftigkeit hier in irgendeiner Weise so zum Mitfiebern inszeniert hat? Also ich finde, das hat er schon ziemlich klar gemacht, dass das alles ziemlich abscheulich und auch so widerlich irgendwie einfach ist, die Art und Weise, wie sie da so Stück für Stück sozusagen diese Hindernisse aus dem Weg räumen, um dieses Geld zu erben.
Ich fand auch, dass nicht der Heist im Mittelpunkt stand, sonst hätten sie ja gezeigt, wie, keine Ahnung, Bomben verlegt wurden oder sonst irgendwas oder wie Pläne geschmiedet werden und so. Die Gangster wurden schon als plump, dreist und skrupellos dargestellt, auch in einer Form von Widerlichkeit. So, also wie ohne mit der Wimper zu zucken sie das alle tun. Und das Gleiche gilt an sich für die Hauptfigur Ernest Burkhardt, der ja so sehr auch die großen Krokodilstränen weint, am Ende des Tages ja auch nur immer seinen eigenen Arsch retten wollte. Und er schafft es natürlich auch zu zeigen, wie die sich untereinander die ganze Zeit versuchen, gegenseitig auch in Intrigen zu verwickeln. Ja, nichtsdestotrotz, warum erzählt man denn einen Film so lange und detailliert, um trotzdem von diesen ganzen, weiß ich nicht, 3,5 Stunden, gefühlt 2 Stunden den Tätern zu widmen?
Findest du denn diese These, dass, was ich gesagt habe, irgendwie Rassismus ist im Endeffekt auch organisiertes Verbrechen? Ich meine, das ist ja im Grunde auch das ist ja auch vielleicht was nicht jeder so behaupten würde, ne? Rassismus ist ja gerne so ein Problem, was so vereinzelt wird, ne? Es gibt einzelne Personen und das sind halt Rassisten, das sind halt Arschlöcher und die machen deswegen halt blöde Sachen, aber hier in dem Film wird ja ganz klar gemacht, das ist halt ein System, ne? Da sind halt alle dran beteiligt. Ja. Alleine schon die Tatsache, dass die Osage ja zu großen Teilen eben als nicht mündig gelten, ne? Und deswegen so einen staatlichen, dann natürlich weißen Vormund bekommen, der ihnen zwar ihr Geld zuteilt, was sie bekommen aufgrund ihrer Rechte an diesen Ölvorkommen, aber dann auch immer sagt so, ja, da haben sie aber letzten Monat ganz schön viel Geld für das und das ausgegeben, hätte das denn sein müssen und so. Also ne, da fängt es ja sozusagen an, ja. Und dann geht es über diese Hale-Familie, also wo jetzt hier Robert De Niro sich als so ein großer Freund der Osage geriert und sagt, ja, das sind die tollsten Menschen, die es gibt und die sind mir ganz viel wert, aber in Wirklichkeit will er sie halt auch nur ausbeuten, bis hin halt dann später zum Staatsapparat, zur Polizei, die natürlich bestechlich ist, die Ärzte und so weiter, die alle sozusagen damit drin hängen und zu sagen, also diese Aussage zu treffen, Rassismus ist eben nicht ein individuelles Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem und wir zeigen diese Strukturen und diese Strukturen sind im Grunde auch nichts anderes als eine Mafia im Grunde. So, das ist ja schon eigentlich eine starke Aussage.
Ja, und das finde ich wurde auch sehr gut dargestellt. Also da war natürlich auch sehr viel Show, Don't Tell. Also ich habe mich immer wieder so super, ja, das war so ein Beklommenheitsgefühl. Es sind nicht mal mehr Mikroaggressionen. Also diese offensichtlichen Rassismen, die sie dann durchweg erfährt, so, also dass ihre Mutter sie dafür warnt oder sauer halt auf ihre Töchter ist, weil alle von denen halt weiße Männer heiraten, dass wiederum die dann von ihren weißen Schwiegereltern zum Teil rassistisch beleidigt werden, dass die Kinder aus diesen Ehen dann von diesen, dass die Großeltern ihre eigenen Enkel so in Hautfarben und, der könnte aber ganz gut als Weißer durchgehen. Da merkt man ja gar nicht, dass er mixed ist. So. Also all diese Sachen kommen immer wieder durch den Film und zeigen halt auch wieder, wie das sich vom eigenen Haus buchstäblich bis hin, wie du schon sagst, institutionalisiert weiterzieht. Und ich habe auch gemerkt, wie es sich immer so in mir so zusammengezogen hat, weil, und das finde ich, hat der Film auch sehr, sehr gut gemacht, ist, dass diese Mechanismen und diese strukturellen Rassismen, die das alles durchzogen haben und auch diese komplette Geschichte durchzogen haben, nur nach und nach klarer aufgedeckt wurden. Also sie sagen nicht von Anfang an, okay, die weißen Ärzte da stecken auch mit drin. Man kann eine kleine Vermutung haben und man kriegt so einen kleinen Ick, wie man heutzutage sagen würde, sobald die Ärzte auftauchen und dann da halt an den UreinwohnerInnen, in Anführungszeichen, also die behandeln in irgendeiner Art und Weise. Aber man denkt erstmal so, naja, es sind halt Ärzte, um dann nur später rauszufinden, gut, sie stecken halt mit im System drin. Sie sind mit daran beteiligt, dass hier Verbrechen und Morde geschehen. Und diese ganzen Kleinigkeiten oder diese ganzen Mechanismen werden über den Film hinweg, finde ich, wiederum sehr gut aufgedeckt. Natürlich kann man jetzt behaupten, also ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich hatte tatsächlich noch so gegen Anfang des Films, aka in der ersten Stunde des Films, hatte ich noch so ein, ach ja, also da sind jetzt ein paar Bad Apples und so und natürlich werden jetzt hier ist Geld, hier geht's um Habgier, deswegen werden Menschen umgebracht. Aber wie sich das immer weiter aufdeckt und man sich dann am Ende denkt, okay, weiß ich nicht.
Ja, wie gesagt, ich finde das auch alles gut. Bei mir hat es aber trotzdem irgendwie nicht, ich meine, das Ziel muss ja wahrscheinlich dann irgendwann sein, dem Zuschauer eben nicht nur so ein Gefühl von, oh Mist, die stecken da alle mit drin, sondern irgendwie auch so eine eigene Komplizenschaft, das Gefühl davon zu geben. Und ich glaube, das hat bei mir einfach nicht funktioniert, weil dafür war mir der Film halt dann doch, genau wie du gesagt hast, zu sehr auf DiCaprio fixiert und dann auch auf diesen persönlichen Konflikt, den er halt hat, dass der Film zwar postuliert, dass er seine Frau tatsächlich liebt, also dass das eben nicht nur eine Scheinehe ist, die das Ziel hat, sozusagen ihn reich zu machen, wie er ja auch mehrfach sagt, dass er Geld liebt und so, ne, sondern dass er wirklich echte Zuneigung für diese Frau empfindet, aber dass er eben gleichzeitig in diesem System mit drin hängt und eben halt auch ein Rassist ist einfach, weil es halt alle Rassisten sind und deswegen eben aktiv an diesen ganzen Morden beteiligt ist, bis hin am Ende beinahe dem Mord an seiner eigenen Frau im Grunde. Und diese moralische Zerrissenheit, die sich ja dann auch noch in der dritten Stunde des Films sozusagen fortsetzt, wo er dann ja in diesem Gerichtsverfahren so hin und her wankt, zwischen wen will er jetzt da belasten und will er sich selber freikaufen sozusagen oder will er seiner Frau gegenüber loyal sein. Das fand ich halt einfach nicht interessant genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hat mich ich war an Mollys Schicksal viel, viel mehr interessiert. Ich habe mich mit Absicht sozusagen vorher nicht informiert, sozusagen, wie die historischen Umstände waren. Deswegen habe ich wirklich mitgefiebert, ob sie das überlebt. Und auch natürlich fand ich schon die Beziehung zwischen den beiden sehr interessant. Aber sie hat mich als Figur halt viel, viel mehr interessiert als dieser rumleidende Ernest Burkhardt halt.
Ja, der ja vor allen Dingen am Ende des Tages auch immer nur Angst, also für mich war es recht klar, dass er immer nur Angst um sich selbst hatte.
Ja, genau. So.
Also vielleicht kamen da mal kurzzeitig Gewissensbisse, aber er hatte immer nur Angst um seine eigene Zukunft und was mit ihm passiert und was er am Ende davon haben wird oder nicht haben wird. Mhm. Und stimme dir auch voll und ganz zu, ich hätte viel lieber mehr von Molly gesehen und ja, dem, was sie so denkt und was sie so macht. Wir bekommen so einzelne Einblicke darin. Also am Anfang des Films wird sie so als super tough, selbstständig, ihr kann man nichts vormachen, erstmal eingeführt, nur um dann doch mit diesem Ernest Burkhardt zusammenzukommen und ja, immer mehr so in diese Rolle zu verfallen und immer mehr in diese klassischen Dynamiken so. Und am Ende ist sie dann doch die, ja, die Frau eines weißen Mannes. Und das fand ich halt so schade. Und man merkt erst viel später, als sie immer mehr versteht, dass ihre Familie und ihre Stammesmitglieder nach und nach sterben, da merkt sie, wie gefährlich quasi jetzt mit Anführungszeichen der weiße Mann für sie ist oder generell weiße Menschen. Und dann gibt's ja diese Szene, so eine Art Montage, wo sie so durch eine Menschenmasse durchläuft und halt von weißen Menschen angestarrt wird. Und dahinter hört man so eine Art Monolog von ihr. Und das ist so der Moment, wo sie dann merkt, okay, ich bin in der Gesellschaft, in der ich mich gerade umgebe, bin ich nicht sicher. Und ich hätte gerne viel mehr davon gehabt. Also eben mehr dieser Gedanken und wann es für sie diesen Umschwung hatte. Und ja, stattdessen haben wir stundenlang DiCaprio bekommen, De Niro und Gerichtsverhandlungen, die hin und her gehen.
Ich hatte jetzt mehrfach gelesen auch, dass gerade die Tatsache, dass sie so eine stille, würdevolle Präsenz ist, eigentlich durch große Teile des Films hindurch. Ne? Sie sagt ihm ja auch am Anfang mehrfach, er soll mal die Klappe halten. So, gerade in der Zeit, als sie sich so kennenlernen und so. Genau. Dass gerade das sie zu so einer starken Figur macht. Also dass man eben, man erfährt gar nicht so viel über sie, man erfährt eben nicht so viel über ihre Sicht der Dinge, aber sie steht halt wie so ein Mahnmal sozusagen trotzdem im Zentrum des Films. Und ich fand das eine interessante Sicht, weil das hat sich für mich einfach auch irgendwie, mir ging das einfach nicht so. Also ich fand sie auch leider einfach irgendwie total unterbeleuchtet und fand es dann deswegen umso schlimmer, sie auch über große Strecken des Films ja so wehrlos und so leidend zu sehen. Vielleicht ist das aber auch natürlich einfach irgendwie so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, dass man sich wünscht, dass sie irgendwie mehr zu so einer Art, weiß ich nicht, Racheengel wird oder sowas und dazu aber ja gar nicht die Möglichkeit hat innerhalb dieses Systems. Ich frage mich, ob halt vielleicht, also den größten Einfluss auf die Interpretation des Films und auch auf den zurückliegenden Film hat ja vielleicht doch eigentlich noch dieses Nachspiel ganz am Schluss. Also, dass man dann am Ende sieht, wie ist die Geschichte ausgegangen sozusagen. Normalerweise, ne, hätte man vielleicht so Texttafeln gehabt oder sowas, ne? Ernest machte noch dies und King Hay machte noch das und kam nach so und so vielen Jahren nach guter Führung wieder frei und so. Aber wir sehen das ja auch noch dargestellt in so einem Radiodrama, wo man also sieht, das sind auch wieder nur Weiße natürlich, ne, die da alle Rollen spielen, inklusive der Osage-Rollen, die dann mit Akzent und entsprechendem Gehabe irgendwie davor getragen werden. Und die letzte Figur, die letzte Person, die man auf dem Bildschirm sieht, ist der Regisseur selbst, Martin Scorsese, der dann die Todesanzeige von Molly Burkhardt vorliest. Und der entscheidende Satz, der letzte Satz ist natürlich, dass über die ganzen Morde und so weiter darin nichts stand. Und also ich meine, noch deutlicher kann man es ja eigentlich nicht machen, als Regisseur, als Autor des Films irgendwie selbst am Ende sich hinzustellen und zu sagen, das ist mir übrigens wichtig. Also sozusagen auch da nochmal das Schweigen zu thematisieren, so nach dem Motto, diese Geschichte ist halt im Nachhinein hat sich eigentlich nichts geändert. Die Weißen haben weiterhin sozusagen die Hoheit, die Deutungshoheit auch über die Geschichte behalten und so weiter. Und ich fand das bemerkenswert, aber es hat bei mir dann nichts mehr noch bewegt in der rückwirkenden Wahrnehmung des Films. Hat das bei dir noch irgendwas verändert?
Ich habe mich kurz gefragt, okay, wo kommt jetzt hier der Bruch nochmal her? Aber ja, natürlich, es ist ja so eine Art Radioshow, die dann da aufgenommen wird, aber live auf der Bühne. Ich habe es auch so interpretiert wie du. Also am Ende schreiben die Weißen die Geschichte, also im Grunde genommen auch die Täter schreiben die Geschichte und erzählen die Geschichte in Kurzfassung in einer fiktionalisierten und für for Entertainment Purposes aufgearbeiteten Form. Aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass die allerletzten Szenen nicht diese Radioshow sind, sondern eine Feier oder ein Tanz, also so ein Tribal Dance von dem aktuellen Osage-Stamm. Also darüber fangen dann ja die Credits auch an, aber die eigentlichen letzten Szenen.
Also das sind Osage, genau, von heute, würdest du sagen, ja? Das war mir gar nicht so klar.
Genau, das sind es. Also das ist, das habe ich auch extra nochmal nachgeschaut. Aber ja, das sind Osage von heute, die ja einen sehr großen Tribal Dance machen und dann über deren Musik quasi. Und das sind die tatsächlich letzten Szenen. Und ich finde, das hat es nochmal gedreht. Und ich habe auch recherchiert im Vorhinein, dass der Film oder beziehungsweise Scorsese, sehr auch durch die Osage Nation hat beeinflussen lassen, was die Erzählung der Geschichte angeht und was erzählt wird und wie das erzählt wird. Also Lily Gladstone hatte in einem Interview gesagt, dass die da schon sehr viel Einfluss nehmen konnten und auch genommen haben auf die Geschichte, die Scorsese eigentlich erzählen wollte. Was ich sehr interessant finde, also mich würde jetzt natürlich im Nachhinein interessieren, was wollte Scorsese eigentlich noch weiter in den Fokus rücken oder wie hätte er es eigentlich erzählt und was war das Input der Betroffenen? Weiß man jetzt natürlich nicht, ist es so ein hätte, wäre, könnte, aber für mich war es dann nochmal, dass wir eben nicht mit der, okay, die Weißen erzählen die Geschichte und vor allen Dingen nochmal dieser Timeshift, der dann dadurch gezeigt wird. Also wir sind dann immer noch in diesem Old-Timey mit dieser 20er, 30er Jahre Radioaufnahme, die dann da interpretiert wird. Und dann kommen wir zu dem modernen Osage Tribe, der dann seine Kultur feiert. So, und dass das so die allerletzten Szenen des Films sind, das ist eine tragische Geschichte und auch eine Geschichte mit ja, langwierigen Folgen natürlich für diesen Stamm. Aber der Stamm hat trotzdem überlebt und die Kultur dieses Stammes hat trotzdem überlebt und ist noch am Thriven, trotz allem, was da passiert ist und trotz dieser rassistischen Morde, die da geschehen sind, aus Habgier. Und das wiederum fand ich wieder ein schönes Bild zum Abschluss, um vielleicht nochmal, vielleicht auch als Zeichen zu sagen, ja, okay, ihr habt jetzt hier doch wieder eine. Ihr habt versucht, die Geschichte aus der Perspektive zu erzählen, aber am Ende des Tages, die Betroffenen leben immer noch weiter und zelebrieren ihre Kultur.
Und man gibt ihnen die Geschichte auch so ein Stück weit zurück vielleicht.
Genau, ja.
Hat dir denn unser Gespräch über den Film jetzt irgendwie nochmal deine Meinung geändert?
Ja, wenn du dreieinhalb Stunden übrig hast, so. Also ich war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die dreieinhalb Stunden gebraucht hätte. Das weiß ich immer noch nicht. Also, und ich meine damit nicht, dass diese Geschichte nicht dreieinhalb Stunden oder nicht sogar fünf Stunden oder 18 Stunden verdient hätte. Aber ich persönlich bin einfach kein Fan von derbe langen Filmen. Ich habe schon Kritiken gesehen oder Meinungen gesehen, die meinten, das hätte auch einfach eine sehr gute Miniserie werden können, um vielleicht dann sogar noch einzelne Figuren, einzelne Erzählstränge noch etwas intensiver erzählen zu können, um vielleicht auch mal ein paar Frauenfiguren etwas zu Ende zu erzählen oder überhaupt mal zu erzählen, und bin immer noch hin und her gerissen. So, also ich würde trotzdem sagen, bring die Zeit mit, bring die Geduld mit für diese Geschichte, denn ja, sie bemüht sich, spannend zu sein und ein Thriller zu sein oder hat auch Thriller-Elemente drin, aber sie braucht sehr lange. Und deswegen Casual-KinobesucherInnen, weiß ich nicht, ob die glücklich damit werden. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Film, den man, gerade wenn man noch nie was von den Osage-Morden gehört hat, sich auf jeden Fall anschauen sollte, um einfach da eine Bildungslücke zu schließen. Wie geht's dir?
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, ich kann sehen, was man an dem Film interessant finden kann. Und es ist, glaube ich, einfach auch ein Film, an dem man sich gut abarbeiten kann und der viele Interpretationsmöglichkeiten offen lässt, und ein bisschen hängt es dann vielleicht auch am Ende an der persönlichen Einstellung zu so bestimmten Dingen. Also deswegen, ich finde, es ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Ich bin einfach nicht so weit, mich hier irgendwie auf die Seite der Meisterwerkler zu schlagen.
Killers of the Flower Moon ist seit dem 19.10. in den Kinos, wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben und wird dann auch danach wahrscheinlich auf Apple TV Plus oder wie es mittlerweile heißt, verfügbar sein. Also, wenn wir nach unserer Diskussion trotzdem noch weiter euer Interesse geweckt haben, dann schaut euch gerne den Film an. Wie eingangs erwähnt, haben Alex und ich uns getroffen im echten Leben. Und manche wissen es vielleicht nicht, aber Alex lebt in Berlin, dem Big B Deutschlands, und ich in Bremen, dem Best B Deutschlands, meiner Meinung nach. Wir mögen beide die Comedian Tig Notaro, die vor allem für ihre Observational Comedy bekannt ist und auch ihren recht trockenen Humor, auch bei sehr emotionalen, noch ernsten Themen, wie zum Beispiel ihrer Krebserkrankung 2012, die sie dann damals in einem Stand-up thematisiert hat. Und dieser Auftritt ist dann quasi auch viral gegangen.
Ja, an dem Tag, an dem sie die Diagnose bekommen hat, sollte man vielleicht noch dazufügen.
Die Tour heißt Hello Again und aufgetreten ist sie in der Urania. Und Alex, du bist ja heute mein einziger Gast, den ich hier bespaße und anmoderiere. Und deswegen muss ich dich wieder als erstes darum bitten, deinen Eindruck von der Veranstaltung zu teilen.
Na, ich kenne Tig Notaro vor allen Dingen aus This American Life. Da ist sie auch gern gesehene Gästin sozusagen. Wobei, also nicht jetzt irgendwie Studiogästin oder sowas, sondern halt jemand, von der so ihre berühmtesten Comedy-Bits sozusagen gerne mal dort auch gespielt werden. Also ganz berühmtes Bit von ihr mit über die Sängerin Taylor Dane, die sie mehrfach hintereinander trifft und sich einen Spaß daraus macht, ihr immer den gleichen Satz an den Kopf zu klatschen. Sehr empfehlenswert. Und auch tatsächlich die Eröffnungsgeschichte von dieser Show hatte ich bei This American Life schon gesehen, wo es darum geht, dass Notaro, die lesbisch ist, einmal irgendwie Notarztwagen rufen musste und dann von so einem großen, muskulösen Sanitäter da oder Feuerwehrmann irgendwie aus ihrem Bett raus aus dem Haus getragen wird und dann plötzlich feststellt, dass sie doch einen Typ Mann hat, den sie irgendwie ganz heiß findet und darüber so redet. Ja, also ich meine, es war ein voll bepackter Saal, irgendwie 900 Leute, ne? Sie kam auch noch eine halbe Stunde zu spät, weil sie irgendwie ihr Flugverspätung hatte. Und dann hat sie so eine Stunde, glaube ich, eine Stunde oder Stunde 15 oder so Programm gemacht. Und ich fand das alles sehr schön. Ich habe viel gelacht. Ich habe auch über die Sachen gelacht, die ich schon kannte. Aber am Ende habe ich so ein bisschen gedacht so, ja, okay, war jetzt irgendwie ganz nett. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Also ich kannte die Gags noch gar nicht, deswegen habe ich auch sehr das Feuerwehrmann-Bit genossen und fand einfach die erste Stunde war gewohnt witzig von ihr. Also köstlichst amüsiert. Ich fand das zu spät kommen jetzt gar nicht so schlimm, davon abgesehen, dass die Veranstaltung schon sehr spät generell begonnen hat. Sie hat in ihrem Comedy-Programm am Ende ein Bit, wo sie absurd lange auf einem Klavier oder einer Art E-Piano, was auch immer die Venue ihr dann bereitstellt, Klavier spielt. Und Klavier spielt steht in sehr großen Anführungszeichen, weil der Gag dahinter ist, dass sie gar nicht Klavier spielen kann. Also wirklich gar nicht. Ja, dann mussten wir einer, ich weiß nicht, wie alt sie ist, über 50-jährigen Frau, für mich, in meiner Zeitwahrnehmung, in meiner Zeitrechnung, eine halbe Stunde, tatsächlich waren es vielleicht 15 Minuten.
Ja, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, schon ein bisschen länger als 15 Minuten. Das fühlte sich schon recht lang an.
Ja, es fühlte sich extrem lang. Wir mussten ihr dabei zuschauen, wie sie an diesem E-Piano/Keyboard rumklimpert und dann einen sehr langen Build-up quasi macht für das Rausgehen aus der Show. Also der Build-up ist quasi, war auf irgendeiner Party und Adele war da und sie wollte unbedingt für Adele was spielen und wollte dann einen Adele-Song für sie spielen. Hello. Wir erinnern uns, das Programm heißt Hello Again. Und ja, das ist das, der ganze Build-up und davor klimpern sie aber wirklich stundenlang, übertrieben, einfach nur wild rum. Und es war so, die ersten 5 Minuten war es funny. Und irgendwann war ich wirklich so, bitte, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Und das fand ich ein bisschen schade. Also, dass das so der Abschluss war und dann so das, das Build-up so lange war, dass die Pointe, also dass sie dann vermeintlich das Ganze vor Adele gespielt hat, es war ein bisschen so, wie jetzt würde man einen Luftballon sehr intensiv aufpusten, aufblasen. Er ist wirklich prall gefüllt, alles cool. Und dann lässt man so ganz, ganz langsam die Luft rausgehen. Das waren dann die 15 bis 20 Minuten Klaviergeklimperer. Um dann auf den letzten paar Kubikmillimetern Luft den Luftballon beim Herauslassen der Luft einfach pupsen zu lassen. So als Geräusch quasi. Und das fand ich so schade und es hat mich so geärgert.
Es ist ja eigentlich schon so, ne, dass so der Ausstieg von so einer Comedy-Show, der muss ja eigentlich sitzen, ne? Und das hat sie nicht so ganz hingekriegt. Ja.
Da kann man jetzt auch eine Art von Kunst drin sehen. Antiklimatische Comedy gibt's ja auch, aber.
Aber wir wollten das Ganze ja auch eigentlich so ein bisschen als Einstieg nehmen, weil wir uns generell mal wieder so ein bisschen darüber unterhalten wollten, wie es eigentlich ist so mit Live-Musik, richtig?
Ja. Oder Live-Events generell.
Live-Events generell, genau. Corona ist quote-unquote vorbei. Genau. Ich hatte es gerade erst wieder. Live ist wieder das große Ding. Und auf der einen Seite gibt es diese gigantischen Touren, ja, also ich meine, wir haben uns dagegen entschieden, heute noch über den Taylor Swift Film zu reden, wobei ich doch sehr, sehr versucht war, tatsächlich 20 Euro hinzublättern, um nochmal 3 Stunden ins Kino zu gehen und Taylor Swift beim Singen zuzugucken. Aber du hättest das, glaube ich, eh nicht gemacht, Miraela, weil du hast ja Tickets für nächstes Jahr, ne?
Ja, ich habe trotzdem überlegt, ob ich mir den Film anschaue. Es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht eine komplett andere Setlist oder eine generell leicht veränderte Setlist hat für den europäischen Part oder Teil ihrer Tour. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber ich bin auch immer noch hin und her gerissen, ob ich mir den Film anschaue. Die 20 Euro oder 19,89 Euro. Swifties wissen, warum 1989.
Ach so, okay, das war mir gar nicht aufgefallen.
Ja, deswegen kostet der Film 1989.
Was für eine verdeckte Botschaft. Okay, ja.
Und die Tickets, die ermäßigten Tickets für Kinder kosten 13,13 Euro, weil 13 die Lieblingszahl von Taylor Swift ist. Genau. Was ich kurz noch erwähnen möchte an diesem Film, ist, dass dieser Film vom Art der Distribution, also des Verleihs, gerade Geschichte schreibt, weil Taylor Swifts Eltern sind ähnlich business-savvy wie ihre Tochter, beziehungsweise sie hat es wahrscheinlich von ihnen, denn die hatten Kontakte zu AMC, also zu der Kinokette, und haben statt den Film, den Tourfilm, über einen Verleiher zu veröffentlichen, sind sie einfach direkt zu der Kinokette gegangen, zu AMC, und haben einen Deal mit denen ausgehandelt, von dem keiner was wusste. Und deswegen kommt halt dabei raus, dass gar kein Geld an einen Verleih gehen muss für diesen Film, sondern wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist so eine 40-60, also nicht ganz 50-50, aber 40-60 ungefähr Aufteilung, 40 fürs Kino, 60 dann für Taylor Swift und Team, also was das Geld angeht. Also nichts muss an Verleih gehen. Und das hat für sehr viel Aufruhr gesorgt in der Branche und sehr viel Wut zum Teil, natürlich von Verleihern, aber andere RegisseurInnen oder andere, also MacherInnen aus der Branche, waren schon so, das ist aber eine nette Idee, was die liebe Frau Swift da macht. Und generell sehr viel Interessantes an diesem Tourfilm. Also ich könnte wahrscheinlich noch allein ums Drumherum 7 Stunden drüber sprechen. Aber long story short, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin unsicher, ob ich ihn mir anschaue. Denn, wie du bereits korrekt gesagt hast, habe ich für den europäischen Teil der Tour, also für ein Konzert in Gelsenkirchen, of all the places, ein Ticket, um mir Taylor Swift dann live anzusehen. Ebenfalls so circa 3,5 Stunden. Genau, deswegen überlege ich, wie viel Geld möchte ich dieser Frau noch in den Rachen werfen?
Also auf jeden Fall zeigen ja nicht nur der Film, sondern auch die Tour-Legs, die sie jetzt schon gemacht hat. Und wenn man auch an die große Beyoncé-Tour denkt.
Renaissance,
genau. Dass es diese riesigen Blockbuster-Tourneen gibt, die die Leute in Scharen und zu enormen Preisen irgendwie in die Stadien und Mehrzweckhallen dieser Welt treiben. Auf der anderen Seite wird das Touren für kleinere Musiker immer, immer härter, immer schwerer refinanzierbar auch tatsächlich. Also mehrere deutschsprachige KünstlerInnen haben zum Beispiel ja dieses und letztes Jahr auch Touren einfach abgesagt, weil einfach nicht genug Leute Tickets gekauft haben. Dieses ganze Gelärsch mit irgendwie Ticketmaster und in Deutschland Eventim genauso brauchen wir, glaube ich, nicht einsteigen. Ja, also das ist irgendwie eine interessante, das ist fast wie im Kino auch, ne? Es gibt irgendwie die Blockbuster auf der einen Seite und dann gibt es vielleicht noch so die ganz Mini-Indies, die irgendwie eine Chance haben, weil sie fast nichts kosten, also irgendwie einzelne Leute, die vielleicht auf Tour gehen oder so. Aber so die Mitte bricht auch da wieder weg. Wie stehst du generell zu so großen Stadionkonzerten, Michaela?
Ich war noch nie auf einem. Also Taylor Swift wird mein erstes Stadionkonzert. Ich glaube, das Größte, was ich so war, ist so ein normales Konzertvenue, also Live Music Hall, sowas in die Richtung Köln. Mhm. Und ich ganz
so auch noch, wo man größtenteils aber steht, zum Beispiel meistens wahrscheinlich noch oder so.
Richtig, ich war in Berlin jetzt auch, da können wir später zu kommen, auf meinem ersten, nee, zweiten, muss ich dazu sagen. Ich war auch mal bei Woodkid, da konnte man auch sitzen, aber alle im Publikum haben fast die ganze Zeit gestanden. Das war damals für mich als, ich glaube 19 war ich da, war für mich nicht verständlich. Also das Sozialprotokoll war für mich nicht erkenntlich. Wenn es Sitzplätze gibt, warum stehen wir? Aber egal, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich war auf einem Mitski-Konzert, darauf will ich hinaus, sorry. Mhm. Und das war in Babylon-Kino, wo ich gesessen habe. Also das komplette Kontrastprogramm quasi. Also ein Mitski-Sitzplatz-Konzert in Babylon, Intimate Session war das, 45 Euro, muss ich an dieser Stelle sagen. Dann krasser Kontrast in circa einem halben Jahr Taylor Swift, Stadion, Gelsenkirchen. Ich bin sehr gespannt, was Stadiontour so mit mir machen wird. Warst du schon mal auf einer, auf einem Stadion?
Also nicht die in dieser Größe. Also ich finde immer, die Messlatte ist für mich immer so ein bisschen, braucht es zwei große Videoscreens neben der Bühne, damit man auch was sieht. Ich war schon auf größeren Konzerten in so Mehrzweckhallen, war auf jeden Fall schon in so großen so Eishockeystadien und sowas und habe da zum Beispiel Kiss habe ich mal live gesehen. Ich war auch mal bei The Wall, also Roger Waters The Wall, würde ich heute auch nicht mehr machen aus Gründen, aber habe ich mir auch schon angeguckt und so. Und ich fand das immer, also ich merke dann doch immer wieder, man ist dann so weit weg eigentlich vom Geschehen, dass ich mich frage, ja gut, dann könnte ich mir wahrscheinlich auch einen Konzertfilm angucken. Was macht das die Live-Erfahrung dann eigentlich noch aus? Insofern finde ich es interessant, dass ausgerechnet diese Touren, ne, die dann mit so viel Bombast aufwarten und irgendwie die Tickets mindestens dreistellige Beträge kosten, irgendwie so erfolgreich sind. Und andererseits kleinere Bands, was ich bis heute immer noch tatsächlich die Konzerterfahrung finde, die am meisten reinhaut. Also wirklich, das ist so ein doofes Klischee, aber so kleine, verschwitzte Clubs, wo man im Zweifelsfall auch problemlos direkt vor der Bühne stehen kann, die Musiker anfassen könnte, wenn man wollte, ja, und so richtig den Druck der Boxen und der Verstärker im Körper spürt, wirklich Schwierigkeiten haben, irgendwie sich auszuverkaufen. Also ich war bei Wonder Horse heißt die Band, letzte Woche. So eine britische Band, die ein Album erst haben und die aber für dieses Album sehr gelobt wurden. Und die haben hier in Berlin in so einem wirklich kleinen Club, passen vielleicht 200 oder 300 Leute rein, gespielt. Und auch die haben sogar in ihrer Abmoderation dann gesagt, so, ja, ey, wir kommen wieder und bringt doch dann bitte eure Freunde mit und so. Also, und das finde ich erstaunlich, dass diese Art von Live-Veranstaltungen irgendwie es so schwer hat und auch so diese Mitte, also so mittelgroße Hallen, irgendwie sowas genau, was du gesagt hast, Live-Music Hall oder so, ne? Also was sind das dann, so 2000 Leute oder sowas vielleicht? Aber diese großen Stadiontouren, wo man irgendwie 200 Meter weg sitzt von dem eigentlichen Performer, eigentlich nur was sehen kann, weil es große Videoscreens gibt und man 200 Euro für die Karte ausgegeben hat, die laufen wie geschnitten Brot. Woran liegt das?
Ich glaube, Menschen haben wieder Bock auf Spektakel auf der einen Seite. Also dieses 2,5, 3 Jahre zu Hause sitzen und nur auf Bildschirme gucken und dann diese Spektakel geboten bekommen, sind auf der einen Seite das Reizvolle. Und ja, natürlich auch TikTokifizierung von Konzerterlebnissen oder generell Erlebnissen, die man so im Leben hat. Aber gerade dieses Konzertetikette-Ding spielt, glaube ich, viel mit rein. Und
darüber hatten wir ja in der vorherigen Sendung schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Was meinst du denn damit, die TikTokifizierung von Konzerterlebnissen?
Ich weiß nicht, wie tief wir da reingehen oder ob es in einem Nachgespräch mal war. Ach so, doch. Zum einen, dass du dir ein komplettes Konzert, also du hättest jetzt ein Beyoncé-Konzert oder ein Taylor Swift-Konzert, jedes einzelne, egal in welcher Stadt, auch per TikTok-Livestream anschauen können. Und das ist natürlich, kann man entscheiden, wie gut diese Experience dann für dich ist, aber du könntest zero Geld ausgeben, um trotzdem in irgendeiner Form ein komplettes Konzerterlebnis auf einem Screen wahrzunehmen, sodass
aber
man
TikTok. Aber heißt das dann, wäre das nicht eher dann ein Grund, nicht hinzugehen, oder meinst du, dass dadurch erst so eine FOMO entsteht?
Zum einen gibt es die FOMO, ja, ich will es unbedingt auch sehen, aber ich sehe es von der anderen Perspektive. Leute gehen hin, um eben dieses Spektakel aufzunehmen und dann zu posten oder zu zeigen, ich war dort. Auch die Tatsache, dass für diese Konzerte mittlerweile sich kostümiert wird. Also das ist wie, als würde man zu einer Gala gehen, aber halt mit thematischen Kostümen beispielsweise. Das macht man natürlich nicht, um einfach nur das im Geheimen zu machen und dann eine gute Zeit für sich zu haben. Oder manche tun das, ja. Aber oftmals ist es auch mit Posts, mit Videos, mit kleinen Reels, whatever. Und schaut mal, schaut euch mein Kostüm an, wie viel Mühe ich mir gemacht habe. Leute haben per Hand hunderte, tausende von Stunden Kostüme mit kleinen Rhinestones, hier mit diesen kleinen Plastiksteinchen beklebt für Taylor Swift-Konzerte oder Beyoncé-Konzerte. Das ist halt dieses etwas erleben, aber auch zeigen, dass man etwas erlebt hat, nachdem man sehr lange gar nichts erlebt hat. Also es ist nicht nur aus einer, ich gehe hin und möchte was erleben, Perspektive, sondern auch einer, und das ist jetzt ein bisschen Meta und geht ist ein bisschen vielleicht ein bisschen zu verkopft, aber das meine ich vor allen Dingen mit TikTokifizierung, um zu zeigen, dass man etwas erlebt hat. Also dass der Fokus weniger auf dem tatsächlichen Erleben manchmal ist, als auf der Aufnahme des Erlebens. So, also es gibt vereinzelte Konzerte, die stattgefunden haben, wie zum Beispiel Bruno Mars ist auf Tour gegangen in den USA und hat mit einem Dienst zusammengearbeitet, der bei Einlass Hüllen, Handyhüllen verteilt hat, die sämtliche Kameras und auch Mikrofone an deinem Handy verdecken, um eben diese Konzertexperience als Experience, real life, ich bin vor Ort Experience zu belassen. Also natürlich gibt es auch für Comedy-Events das schon lange, um halt, damit niemand Material postet und Witze spoilert. Ich glaube, vieles mittlerweile an diesen Arena-Touren und so ist das Bedürfnis nach Spektakel erleben und Spektakel zeigen. Also, dass man Spektakel erlebt hat.
Ja, klingt irgendwie einleuchtend. Aber macht mich trotzdem, also stimmt mich trotzdem irgendwie nicht, nicht glücklicher, was so die generelle Zukunft der Live-Musik angeht. Also ich hatte früher immer die Angewohnheit, dann auch nur zu Bands zu gehen, die ich sehr gut kannte, wo ich also das Gefühl habe, ich könnte eigentlich jeden Song mitsingen. Aber tatsächlich im Gespräch mit Lukas bin ich mal ein bisschen drauf gekommen, der auch meinte, es lohnt sich manchmal auch einfach irgendwo hinzugehen und sich einfach mal so ein Stück weit überraschen zu lassen. Also wenn man so eine grundsätzliche positive Grundeinstellung hat. Und das habe ich jetzt bei Wunderhorse festgestellt und das werde ich auch versuchen, irgendwie weiterzuleben. Ja, eine der tollen Sachen in Berlin zu wohnen ist ja, dass fast jede Band hier irgendwie Stationen macht. Wenn sie auf Tour geht, gerade wenn die Konzerte nur so 20 bis 30 Euro kosten, also für den Preis eines Taylor Swift Filmtickets, also jedenfalls für wenig mehr als den Preis eines Filmtickets oder so, kann man sich halt auch einfach mal Bands anschauen und ich glaube, das ist dann wirklich, also ne, wir sind ja die Generation, die irgendwie nach Erfahrungen mehr strebt als nach Dingen und so dem Klischee nach. Und ich glaube, dass das tatsächlich sich auch einfach lohnt, einfach mehr wieder auf Konzerte zu gehen, jetzt, wo man das vielleicht wieder kann. Also ich kann es jetzt eine Weile, weil ich gerade Corona hatte. Deswegen, ich werde das jetzt so gut nutzen, wie ich kann.
Ich weiß gar nicht, ob das für mich tatsächlich so in Frage käme. Also ich finde es, also nicht aus so Gründen wie, nee, das Geld, was ich hier ausgegeben habe, das muss ich jetzt aber auch lohnen, ne? Und wenn ich jetzt keine gute Zeit hatte, dann habe ich jetzt aber hier Geld in den Wind geworfen, so. Nicht mal so aus dem Ding, sondern dass für mich Konzerte und dann auch Artists sehen zu wollen, die ich kenne und deren Arbeit und Songs ich kenne und auch Songtexte ich kenne, ist für mich dann eher so ein, ich habe das Album schon auf meinem Handy in meinen kleinen Kopfhörern zu Tode gehört. Das ist nochmal live zu sehen und in so einer, direkt in meinen Gehörgang reinzubekommen, die Stimme des Artists, immer noch über ein Mikrofon meinetwegen, okay. Das ist für mich so ein großer Teil der Experience. Und ich war schon auf Konzerten, wo ich dann keinen einzigen Song kannte. Und ich habe dann halt das Problem, oder es ist generell so ein Ding wahrscheinlich, wenn man nicht so vertraut ist mit der Diskografie einer Band, dann klingen bei manchen Bands, klingt jeder Song gleich oder ähnlich. Weil natürlich haben die ihren eigenen Sound, den sogenannten. Und wenn man, je schlechter man den Sound auseinanderhalten kann, oder die verschiedenen Melodien, desto eher hört sich das dann für ein untrainiertes Ohr gleich an. Und das war dann manchmal so mein Problem. Also das Problem hat man ja auch manchmal bei Vorbands quasi, wenn man dann da hockt und sich so denkt, okay, sie spielen 7-mal den gleichen Song? Was sie natürlich nicht tun, ist ja gemein.
Bei sowas finde ich dann tatsächlich immer angenehm, wenn man dann doch mal sitzen kann, weil dann kann man die Musik, auch wenn sie unbekannt ist, finde ich manchmal ein bisschen besser genießen. Aber das ist vielleicht auch der alte Mann in mir, der sich langsam da regt.
Du, ich muss auch sagen, Sitzkonzerte, ich finde da immer mehr Gefallen dran. Im Stadion kann man ja auch sitzen. Und ich hoffe einfach sehr, dass ich keine übereifrigen Swifties vor mir habe, die das komplette Konzert überstehen werden, damit ich auch gezwungen werde, 3,5 Stunden zu stehen. Mhm. Und ich glaube, das halte ich nicht aus.
Beste Konzertlocation ist übrigens, was das angeht, gerade für den Sommer, finde ich Amphitheater. Also ich weiß nicht, ob du mal auf der Lorelei warst zum Beispiel, aber es gibt auch irgendwo auch im Ruhrgebiet gibt es auch noch so eins, so direkt mit Kanal im Hintergrund. Ist es vielleicht sogar auch Gelsenkirchen? Also ist wahrscheinlich jetzt nicht da, wo Taylor Swift auftritt, aber das finde ich tatsächlich total angenehm, weil das sind ja meistens nur so Steinbänke und da ist so der Übergang zwischen Stehen und Sitzen fließend. Wenn man sich hinsetzt, setzt man sich halt auch nicht auf einen Platz jetzt so unbedingt, sondern man setzt sich halt einfach zwischendurch vielleicht mal hin, um sich auszuruhen und so. Man kann in die Gänge treten und einfach zwischendurch mal sich ein bisschen bewegen oder so und man nimmt nie jemandem die Sicht, egal ob man steht oder sitzt. Und deswegen, also großes Endorsement für mehr Amphitheater, was Konzerte angeht.
Ja, theoretisch müsste ja eine Arena ähnlich funktionieren. Ja, vielleicht sollten wir eine Petition starten. Mehr Bands in Amphitheater drin. Und geht ja auch Hand in Hand mit diesem Trend, wie oft denkst du ans römische Imperium. wir sollten einfach back to the roots und ja, genau. Mehr in Arenen, also wir haben ja Arenen, Felddienstarena auf eine Art auch römisches Imperium, aber
gibt es Wagenrennen innerhalb der Show? Das ist das, was mich wirklich interessiert bei Taylor.
Wagenrennen, nein. Sie
oder
hat so
werden,
riesige Fächer.
Oder werden Christen Löwen vorgeworfen, vielleicht zum Fraß?
Leider nein. Beyoncé hatte auf ihrer Arena-Tour aber eine Art Panzer auf der Bühne und ein riesiges silbernes Pferd. Kein echtes, sondern ein Modell eines Pferdes.
Na, immerhin.
Das gibt ja auch schon ein bisschen Roman Empire-Vibes.
Sag mal, Michaela, wir sind ja unter uns, ne?
Ja.
Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, weil ich das dich eigentlich schon die ganze Zeit fragen will, seit, ich glaube, 3 Ausgaben, aber wer immer noch sonst Lukas und Sascha dabei haben. Wie fandest du die 3. Staffel Only Murders in the Building?
Sie verlieren für mich die Magie. Und das finde ich ein bisschen schade. Und die Nebenkonflikte, die während eines, also man hat ja den A-Plot, den eigentlichen Mordfall, der aufgeklärt werden soll, und dann diverse B-Plots für jeden einzigen Charakter. Die Konflikte, die dort sind, die werden immer konstruierter und immer weniger nachvollziehbar für mich, wo ich dann da manchmal sitze und mir denke, was passiert hier? Und die produzieren ja auch in einer Geschwindigkeit, das ist ja nicht von dieser Welt. Nichtsdestotrotz, ich habe es mir angeschaut, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich hatte auch das Bedürfnis, es zu Ende zu schauen. Ich hatte das Gefühl, es wird immer vorhersehbarer. Da würde mich gleich mal deine Meinung zu interessieren, ob du das Ende oder manche der Plot-Twists in Anführungszeichen auch kommen sehen hast. Und muss sagen, nachdem sie erste Staffel richtig stark waren, zweite Staffel wurde es schon so ein bisschen schwächer, aber immer noch sehr, sehr gut. Dritte Staffel hat für mich also wieder so super viel Luft verloren. Muss aber jetzt trotzdem sagen, wegen des Cliffhangers habe ich doch ein bisschen Bock auf die vierte Staffel. Also der Cliffhanger ist gelungen. Ich sage es, wie es ist. Aber es wurde ja schon angedeutet, dass da diesmal nicht im New Yorker-Setting wir die drei begleiten werden. Wie fandest du denn die dritte Staffel? Wir haben generell noch nie über diese Serie gesprochen, glaube ich.
Nee, das stimmt. Wir haben in der letzten Ausgabe über Hercule Poirot gesprochen und ich habe ja schon da gesagt, dass ich einfach unfassbar schlecht in Whodunits bin. Also ich habe nie vorher irgendwelche Ahnungen, was passiert. Ich habe immer auf der Couch neben mir jemanden sitzen, der da sehr gut drin ist und die Person hat es dann auch quasi von Anfang an irgendwie vorhergesagt, was so der zentrale Twist bei der dritten Staffel war. Mich haben sie in den letzten 2-3 Folgen wieder so ein bisschen gekriegt dann. Also die Steigerung zum Schluss, die fand ich dann sehr gut. Aber zwischendurch fand ich, dass es sehr gehangen hat. Trotz dieser Musical-Elemente, die ich ja eigentlich lieben müsste, weil ich Musicals mag und auch die Musik an sich, also die Kompositionen fand ich irgendwie sehr schön, gut gelungen und so. Aber ich stimme dir zu, alles, was drumherum passiert, ist irgendwie plötzlich nicht mehr so interessant irgendwie und deswegen hat es vielleicht so dieses Pfeffer aus der ersten Staffel verloren, auch so ein Stück weit.
Ja, und ich finde es so schade und ich habe gerade so ein bisschen die Sorge, dass sie da wie am Akkord produzieren und Drehbücher schreiben. Also für alle, die das nicht kennen, das ist halt die Serie mit Steve Martin.
Martin Short und Selena Gomez.
Richtig. Und ja, spielt in New York, im Arconia, also einem Gebäude, wo mehrere Wohnungen drin sind, auch eigentlich eher reiche Leute oder alte New Yorker. Und da geschieht in jeder Staffel ein Mord. Streng genommen im Gebäude, so fängt es an. Und die drei Hauptfiguren haben einen Podcast dazu, um diesen Mord aufzuklären. In der dritten Staffel wiederum ist es diesmal doch. Der Mord theoretisch findet auch im Arconia statt, aber es hat noch ein Theatersetting. Und deswegen ist dann nicht mehr dieses Gebäude die vierte Hauptperson quasi, sondern eher das Theater und die Geschichte ums Theater rum und Musical und so ein bisschen Metaebene auch mit, was bedeutet Theater, was bedeutet Musical. Das fand ich auch noch gut. So, und genau das, was du auch meintest, so in der Mitte hat es so einen richtigen Durchhänger. Das meinte ich mit diesen konstruierten Konflikten, wo ich mir so dachte, ey, Leute, ich brauche es jetzt gerade diesen Konflikt? Ich bin ja Krimi-Profi, würde ich an dieser Stelle sagen. Und habe ja vieles davon leider kommen sehen. War aber auch sehr überrascht, dass dritte Staffel haben sie einfach nicht viel Budget, weil sie ja effektiv, glaube ich, 3 Folgen drin war in der Serie. Meryl Streep mit dabei war. The Queen herself. Und das fand ich auch beeindruckend. Also ich bin gespannt, wen sie jetzt nächstes mit in die Serie bekommen. Beyoncé, Taylor Swift.
Ja, ich glaube, die Leute haben schon irgendwie Bock drauf auch, ne? Also in der ersten Staffel war ja schon Sting dabei, in der zweiten Amy Schumer. Also es gibt also so Celebrity-Cameos haben ja irgendwie so, ja, auch, genau, haben schon irgendwie noch eine Tradition. Ja, das macht es irgendwie halt auch lustig, dass es auch immer so ein bisschen so dieses manchmal so dieses Klassentreffen, diesen Klassentreffen-Charakter so ein Stück weit hat, auch so eine Hangout-Serie irgendwie so ein gewisses, zu so einem gewissen Grad ist. Und sehr schönes Cameo von Matthew Broderick in dieser Staffel.
Stimmt. Ja, manches ist einfach random. Auch das Sting als Sting aufgetreten ist, Meryl Streep ist aber einfach nur eine Figur. Also das ist halt auch immer wieder witzig. Aber ja, bei der Geschwindigkeit, wo wir die ganzen Sachen produzieren, gehe ich davon aus, Ende nächsten Jahres haben wir dann die vierte Staffel, die vermutlich dann in Los Angeles spielen wird. Wir haben auch heute wieder Empfehlung für euch. Was für eine Überraschung. Wir bleiben uns treu. Wie gesagt, Alex, als mein einziger Gast, was hast du heute mitgebracht?
Ich möchte eine Videoserie auf YouTube empfehlen und die heißt Hearing Songs for the First Time. Läuft auf dem Kanal Drumeo. Drumeo, ein großartiges Portmanteau aus Drum und Video. Also es glaube ich, eigentlich so eine generelle Schlagzeug-Lernen mit Videokursen-Seite, die aber auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal haben. Und da ist sozusagen das Prinzip, dass man Drummer an ein Schlagzeug setzt und man ihnen einen Song vorspielt, ohne dass sie die Drums hören können und sie kennen diesen Song nicht. Und dann haben sie 2, 3 Versuche normalerweise, um dann sich sozusagen einen Drum-Part zu diesen Songs auszudenken. Ich glaube, das Video, was wahrscheinlich am meisten so auch über Schlagzeugerkreise hinaus irgendwie bekannt wurde und was mir also eben zum Beispiel von anderen Leuten dann zugeschickt wurde, ist eins, wo der Drummer von Megadeth zum ersten Mal Mr. Brightside hört und wahrscheinlich einfach keiner glauben kann, dass er noch nie Mr. Brightside gehört hat, also von den Killers den Song. Und aber die ganze Serie ist eigentlich total super, denn ich finde, da steckt total viel drin. Also auch für Leute, die nicht Schlagzeuger sind oder Schlagzeugerinnen, also so wie ich, ich spiele ja gerne Schlagzeug, aber kann man doch mal raushören, was genau eigentlich ein Schlagzeug im Song ausmacht. Was ja auch immer schön ist, finde ich, gerade in so YouTube-Videos, wofür die eine endlose Fundgrube sind, ist einfach Leuten dabei zuzugucken, wie sie arbeiten. Also man kann hier wirklich ganz, also schon ein bisschen geschnitten, aber relativ detailliert dabei zuschauen, wie sich Musiker Musik erarbeiten, also wie das Handwerk der Musik manchmal auch funktioniert zu einem gewissen Grad, denn ne, der Song ist ja schon da, man muss jetzt nicht irgendwie, es geht nicht unbedingt um Kreativität, sondern es geht halt mehr so um das Handwerk des Schlagzeugspielens, auch eben wie sich so unterschiedliche Stile in Songs einfach auch niederschlagen können und auch unterschiedliche Stile des Schlagzeugspielens. Also wir befinden uns ja in so einem Zeitalter der Instagram-MusikerInnen. Also es gibt ja immer mehr auch Solo-KünstlerInnen, also MusikerInnen, die nicht unbedingt jetzt Songs schreiben oder so, aber die halt eben besonders gut Schlagzeug oder Bass oder was auch immer spielen, die nur durch Instagram oder TikTok oder was auch immer bekannt werden und die da eben dann zum Teil auch auftauchen, obwohl sie sozusagen aus gar keiner Band stammen oder sowas. Und wenn dann so jemand wie Jason Nekrutman zum Beispiel, das ist so ein Swing-Drummer, der sich so ein bisschen so am Stil von Gene Krupa und solchen Leuten orientiert und der dann da irgendwie so einen Song vorgesetzt bekommt, den er noch nie gespielt hat. Und ich finde das einfach alles total faszinierend und ich glaube aber eben, dass es auch für Leute, die nicht selber Schlagzeug spielen, spannend sein kann, sich sowas anzugucken. Die Videos sind meistens auch nur so 10 Minuten lang. Also kann man sich einfach mal angucken, SchlagzeugerInnen beim Schlagzeugen zugucken. Die Videos heißen immer einzeln dann irgendwie so XY, here's Name des Songs for the first time, aber man kann auch einfach auf der Drumeo-Seite gucken und da gibt es dann eine ganze Playlist dazu.
Ich kenne die Videos auch, kann ich auch sehr empfehlen, obwohl ich keine Schlagzeugerin bin. Ich habe mitgebracht die Live-Version eines Albums, nämlich My 21st Century Blues von der Sängerin Ray. Das ist ihr Debütalbum, also nicht die Live-Version, sondern die Studio-Version. Und Ray ist bekannt geworden durch Hits wie Escapism oder Hard Out Here oder dem Feature auf dem Song Prada. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen auf TikTok rumhängt und wahrscheinlich auch eher in der sogenannten, in Klammern, Sped Up Version, also in der schnelleren Version, weil das so auf TikTok nun mal funktioniert. Und auch sehr spannendes Phänomen, dass eben diese Version mittlerweile von den KünstlerInnen selbst auch auf Spotify hochgeladen werden. Also die bringen dann eine EP raus mit dem Song Escapism und dann gibt es noch den gleichen Song, aber in der, in Klammern, Sped Up Version. Sehr spannend. Ich habe da sehr viele Gedanken zu und auch schon seit Jahren beobachte ich dieses Phänomen. Das steht aber auf einem anderen Blatt Papier und entweder machen wir eine Sonderfolge dazu oder ich spreche in ein anderes Podcast-Mikrofon über eben dieses Phänomen. Schreibt mir, wenn ihr Interesse habt. Nein, ich mache Spaß. Ich empfehle dieses Live-Album. Ray selber ist, wie gesagt, durch diese TikTok-Songs durch die Decke gegangen. Ist aber eigentlich im Musikbusiness gesehen so eine Art alter Hase, weil sie auch schon mit KünstlerInnen kollaboriert hat, zusammengearbeitet, also Songs geschrieben oder ähnliches, wie zum Beispiel Rihanna, Beyoncé, David Guetta, Little Mix und so weiter. Sie hat dieses Debütalbum, das auch erst dieses Jahr rauskam, wenn mich nicht alles täuscht, auch gar nicht so lange her, live aufgenommen in Londons Royal Albert Hall mit dem Heritage Orchester und dem Flames Collective, einem 30-köpfigen Gospelchor. Und diese Live-Version ist letzte Woche oder so. Endlich wurde sie auch online gepostet und ist nun available zum Anhören. Und ich höre dieses Album in der Live-Version rauf und runter. Es ist absolut fantastisch. Generell finde ich es immer sehr gut. Pop-Alben oder sowas ähnliches halt, in Orchester und in Live und in Großaufgebot an musikalischer Untermalung mal zu hören. Selbst wenn ihr die Künstlerin noch nicht kennt, ich glaube auch die Live-Version des Albums, also von My 21st Century Blues, ist sehr zu empfehlen. Und vielleicht gefällt es euch ja auch und ihr findet generell Gefallen an der Künstlerin. Kleiner nebenbei Fun-Fact ist auch, ich habe überhaupt erst mitbekommen, dass dieses Album in der Royal Albert Hall aufgenommen wurde, weil ich der Organistin, also der Orgelspielerin der Royal Albert Hall auf TikTok folge und sie ein Video dazu gepostet hat, wie sie Ray geholfen hat, den Song Escapism, den letzten Song des Auftritts und natürlich auch die berühmteste Single momentan von ihr, zu spielen. Und genau diesen Song höre ich auch gerade rauf und runter. Das heißt, jetzt, wenn ihr euch das nicht das komplette Album geben wollt, Escapism vom Album My 21st Century Blues live from Royal Albert Hall von Ray bitte anhören.
Also ich muss dir natürlich hart darin widersprechen, dass Sachen besser werden, wenn man sie mit Orchester aufnimmt. Da gab es auch schon viele Sachen, glaube ich, wo das sehr in die Hose gegangen ist. Aber bei Ray kann ich mir
weiß
das
nicht,
tatsächlich
besser sind.
Gut
gesagt,
vorstellen.
Besser?
Ja, weiß ich nicht. Hast du das nicht eben gesagt?
Das weiß ich nicht mehr, ob ich gesagt habe, besser, aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Mindestens interessant. Aber ich stimme dir zu, es muss nicht immer gut laufen. Wir erinnern uns an ein paar MTV Unplugged Sachen.
Genau. Ich liebe diesen Song von ihr, Oscar Winning Tears. Das ist der Opener von dem Album. Und ich habe es mir noch nicht angehört, aber werde ich dann gleich machen. Und mit dem kann ich mir sehr gut vorstellen, mit Orchester.
Auch fantastisch live. Wirklich. Ganzes Album sehr zu empfehlen. Huch, Lukas, du auch hier? Was hast du denn für uns dabei?
Hallo, hier ist Lukas. Ich kann leider an der aktuellen Aufnahme von Kulturindustrien nicht teilnehmen, denn ich bin in Wien und berichte von der Viennale. Aber ich möchte trotzdem eine kleine Empfehlung aussprechen. Da ist nämlich ein Buch erschienen, auf das habe ich schon eine ganze Weile gewartet, weil es etwas zu beschreiben versprach, das ich schon länger erlebt, aber nie ganz in Worte fassen könnte. Es heißt Hyperpolitik, extreme Politisierung ohne politische Folgen und stammt von dem belgischen Autor Anton Jäger. Der beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Geschichte des ökonomischen Denkens und fragt sich, warum wir heute so viele sehr stark politisierte Menschen haben, die permanent sich mit Politik beschäftigen, die permanent mit Leuten über Politik diskutieren, gerade in den sozialen Medien, die aber nie ins Handeln kommen, die nie Teil von Bewegungen werden, deren Aktionen und deren Bewegungen, die es gibt, schnell wieder verpuffen. Also Beispiele wie Occupy oder Black Lives Matter zum Beispiel. Nun, er versucht das über 150 Jahre von Demokratiegeschichte ein bisschen abzubilden. Er beschäftigt sich ganz essayistisch mit vielen verschiedenen Momenten. Also er guckt sich auch Bilder an, er guckt sich auch Literatur an, aber vor allen Dingen beschreibt er eben eine Nebeneinander von hoher Politisierung und geringer Institutionalisierung und Phasen, in denen es eben sowas wie Antipolitik gab in den 90ern oder in den späten 80ern auch und in der frühen 2000er Zeit, in der man irgendwie mit Politik nicht viel anfangen konnte, wo das ein Pfad und auch ein Beschäftigungsfeld war, das irgendwie skeptisch machte und das auch nie so besonders erbaulich erschien und für das es auch gar keine Notwendigkeit gab. Er beschreibt natürlich auch Phasen wie die Postpolitik. Er beschreibt eben, wie verschiedene Strukturen in der Gesellschaft, wie verschiedene kulturelle Bewegungen dazu führen, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Und ich finde, das macht er ganz gut. Es hat nicht all meine Fragen beantwortet, es hat nicht all meine Wünsche erfüllt. Es ist auch relativ kurz, ungefähr 130 Seiten und die kosten bei Sukamp dann auch 16 Euro. Aber ich glaube, trotzdem ist das sehr lesenswert und gibt eine neue Perspektive auf das, was uns heute so beschäftigt. Ansonsten habe ich natürlich in Wien ganz viele tolle Filme gesehen, die ich auch in großen Teilen empfehlen kann, aber darüber spreche ich im anderen Kontext. Und ich bin auch sehr gespannt, was Alex und Michaela so zu erzählen hatten über zum Beispiel Killers of the Flower Moon. Ja, das war's von mir. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ach, Sascha, empfiehl doch du auch mal was.
Ja, hallo, auch von mir. Ich grüße alle Kulturindustriellen aus dem Urlaub in den USA, wie man vielleicht ein bisschen hört. Ich bin angeschlagen und werde es daher etwas kürzer halten. Ich habe auch noch eine Empfehlung in dieser Woche und das ist die Animationsserie Scavengers Reign auf HBO. Es gibt 3 Folgen zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, die ich jetzt hier bereits gesehen habe, Gott sei Dank. Ich freue mich auf diese Serie wirklich seit, glaube ich, einem Jahr oder so, wenn nicht sogar länger. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich den Kurzfilm gesehen habe oder den Trailer für die Serie sah und dann halt eben den Kurzfilm nachgeholt habe, der einfach nur Scavengers heißt. Es geht darum, dass in so der nahen Zukunft Menschen das Universum bzw. unsere Galaxie erkunden und dabei ein Raumschiff abstürzt über einem unbewohnten Planeten oder einem unzivilisierten Planeten. Der Kurzfilm hat so ein bisschen gezeigt in einem Studio Ghibli-Stil, wie vielleicht so eine erwachsene Serie aussehen könnte, die wir uns immer wünschen. Also ich empfinde das immer so, dass es in der Popkultur doch schon irgendwie im Diskurs immer wieder so einen starken Ruf danach gibt, auch mal so eine Zeichentrick-Animationsserie mit starken Farben und starken Kontrasten so auf den Bildschirm zu bringen oder ins Kino zu bringen. Und so diese Art von Animation, von Erzählung ist das. Und in dem Kurzfilm, den kann man sich ja anschauen und dann entscheiden, ob das was ist für einen oder nicht, stranden die dann halt auf diesem Planeten und müssen überleben. Und alles auf diesem Planeten ist aber sehr fremd, sehr unbekannt. Und es hat mich sehr, sehr erinnert an die völlig unterschätzten und ich glaube auch kaum gelesenen Comics von Leo, dem brasilianischen Comic-Autoren, der damals, ich glaube, mit Aldebaran so Comic-Zyklen begonnen hat, in dem halt eine Gruppe von Menschen auch auf einem Planeten gestrandet ist, aber schon seit Jahrhunderten und dann halt eben ohne Kontakt zur Erde eine eigene Zivilisation aufgebaut hat, die so ein bisschen irgendwie so im Jahr 1920 feststeckt. Und ich spoilere das jetzt nicht, aber es geht halt sehr, sehr viel weiter. Was mich an diesen Comics schon immer sehr, sehr begeistert hat, ist nicht so sehr die Geschichte per se, auch das natürlich, aber wie durchdacht diese Planeten aufgebaut sind, weil man halt immer wieder von einem Planeten in einem Zyklus zum nächsten geht und diese Planeten wirklich, was Flora und Fauna angeht, so gleichermaßen fremd, aber auch vertraut wirken. Also wir sehen zwar fremde Lebewesen, uns kann etwas schocken, es bleibt etwas Unerwartetes immer übrig. In dieser Fremde findet sich auch immer eine Feindseligkeit auch so ein bisschen. Aber dadurch, dass man sich alles so dem halt begegnet, entsteht da so ein gewisser Pragmatismus, glaube ich, der sehr anziehen kann. Und was halt dort so durchdacht ist, ist halt, dass alles zusammenpasst, farbenmäßig. Es erinnert uns schon natürlich an so gewisse Tiere bei uns, aber es ist immer ein bisschen fremd. Es ist jetzt nicht so, als hätte man einem Elefanten noch irgendwie einen zweiten Rüssel dran gemacht oder so, sondern es ist schon durchdachter und genauso ist das auch hier. Aber mit so einem psychedelischen Ansatz, dass man halt eben zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kokosnuss aufmacht und dabei so einen Schleim bekommt. Und diesem Schleim geht man zu einem anderen Tier und das ermöglicht dann halt einem irgendwie so eine Öffnung von einer Höhle. Und es geht halt immer so weiter. Und das ist auch hier so in der Serie. Es gibt da unterschiedliche Figuren, die einen anziehen können oder begeistern können. Unter anderem ein Roboter, der nicht mehr funktioniert, sondern nur hinten in seinem System so einen Pilzbefall hat, aber dadurch kann er noch funktionieren, entwickelt sich aber dann weiter und windet sich immer mehr so dem Planeten zu, während andere Figuren dann halt eben nur diesem Planeten entkommen wollen, andere wiederum ihr Trauma so ein bisschen mitbringen und sich dann in so, ja, in so interessant abstoßenden und ich glaube auch ultimativ gefährlich symbiotischen Verhältnissen so mit den einheimischen Lebewesen so zusammenbinden lassen. Und das ich weiß noch nicht, wo das hingeht, aber ich finde das sehr, sehr spannend, dem zuzuschauen. Und wie gesagt, in dieser feindlichen Umgebung und so im Kampf ums Überleben gegen die Fauna, gegen die Flora, gibt sich da so ein Pragmatismus der Figuren. Ich glaube, das hat auf mich zumindest eine sehr starke Anziehung, der man sich schwer entziehen kann. Und Scavengers Reign hat es geschafft, finde ich, was Science Fiction irgendwie so ein bisschen vergessen hat in den letzten Jahrzehnten, nämlich wirklich so wahrhaftig fremde Welten zu zeigen, die uns auch unbekannt bleiben, die wir halt, mit der wir irgendwie interagieren können oder die mit uns interagieren, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und daher wirklich so was Gefährliches hat. Und es erinnert mich sehr an Alien daher. Also Scavengers Reign, ganz große Empfehlung. Keine Ahnung, wann das bei uns läuft. Ich habe jetzt sehr großes Glück gehabt, das hier auf HBO gesehen zu haben in den USA. Mega, mega geil. Endlich so dieses erwachsene Animationsding, was man sich schon seit Jahren wünscht.
Dankeschön. Das war Folge 61 von Kulturindustrie mit Alex und mir. Und wie immer würden wir uns über Feedback und auch eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify oder sonstigen Podcast-Plattformen freuen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das tun auf X. formerly known as Twitter, unter @kultindustrie. Einzeln findet ihr uns dort auch jeweils. Sascha als @reeft, Lukas als @kinomensch, Alex als @alexmatzkeit und mich als @mihatori. Und wir sind mittlerweile auch alle mit unseren Accounts, heißen auch gleich quasi, auf Blue Sky. Also, falls ihr da mitmischen wollt, folgt doch mal rein, Freunde. Ja, ansonsten bis demnächst.
Ciao.
Ciao.